Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir schauen heute beim Kunstfest Weimar vorbei. Nächste Woche geht's da mit der aktuellen Ausgabe los. Und es gibt ein neues Leitungsteam mit neuen Ideen. Katharina Germo gehört dazu und wird uns von ihren Plänen berichten. Aber erstmal schauen wir heute in Rang 1 auf die Theaterbestenlisten. Das ist ja mal ein bisschen heikel, denn wer hat schon im gesamten deutschsprachigen Raum alle wirklich aufregenden Inszenierungen gesehen? Dennoch. Immer werden sie mit Spannung erwartet, die KritikerInnen-Umfragen von Theater Heute und vom Magazin Die Deutsche Bühne. Deren Umfrage ist zuerst dran und in dieser Woche erschienen. 61 KritikerInnen haben 9 Fragen nach ihren Favoriten in verschiedenen Kategorien beantwortet und 500 Einzelvoten abgegeben. Was dabei rausgekommen ist, kann ich jetzt mit dem Chefredakteur der Deutschen Bühne besprechen, mit Detlef Bauer. Schönen guten Tag, Herr Bauer.
Guten Tag, hallo.
Herr Bauer, kommen wir doch gleich mal zum großen Gewinner. Der ist nämlich zugleich auch Ihr persönlicher großer Aufreger des Jahres, die Münchner Kammerspiele. Was ist da in diesem Jahr sowohl Gutes als auch Negatives zusammengekommen?
Die Münchner Kammerspiele sind als Theater der große Gewinner unserer Umfrage. Sie haben in der Kategorie Gesamtleistung eines großen Hauses mit Abstand die meisten Nennungen, nämlich 6. Was schon eine ganze Menge ist. Dazu kommen noch weitere Nennungen, vor allem im Bereich Schauspiel, aber auch in anderen Kategorien, in Bühne, in Figurentheater, sodass es in der Summe dann 13 Nennungen sind. Und das erklärt sich sicher auch dadurch, dass es eine ganze Anzahl an Inszenierungen sind, die es unseren freien Kritikerinnen angetan haben. Also da ist vor allen Dingen der Wallenstein.
Der auch beim Theatertreffen zu sehen war.
Der auch beim Theatertreffen war. Da sind aber auch noch andere Sachen wie Play Auerbach oder Mephisto. Also es sind eine ganze Menge Inszenierungen, die sehr gut ankommen. Und es ist im 6. Jahr der Intendanz von Barbara Mundel, die ein bisschen mühsam begonnen hat in der Corona-Zeit. Also da war es natürlich auch schwierig zu starten. Und mit ihrem ausgesprochen inklusiven Theaterkonzept, also einer der wichtigsten Darsteller, ist der ja relativ bekannte querschnittsgelähmte Darsteller Samuel Koch, der eben auch im Wallenstein eine prägende Rolle spielt. Und dieses Konzept, das musste sich eben erst einige Jahre einspielen und das scheint nun gut zu funktionieren. Also sowohl bei den Kritikerinnen als auch beim Publikum, beim Theatertreffen waren die Kammerspiele eben mit Wallenstein ja auch schon sehr prominent vertreten. Ja, und in diesem Moment quasi des Höhepunkts, ich erwarte auch, dass auch in anderen Umfragen die Kammerspiele weit vorne landen werden, also nicht nur bei uns. In diesem Moment kam die Nachricht, dass der Vertrag von Frau Mundel nicht verlängert wird und die Stelle neu ausgeschrieben wird. Und es scheint so zu sein, dass es gar keinen guten Austausch gab zwischen Stadt und der Intendanz, sodass es irgendwie so, also wie so ein aus Wurstigkeit irgendwie erscheint, dass die Intendanz da jetzt zu Ende geht. Und diesen unerfreulichen Treiben hat dann Frau Mundel dann, als unser Heft dann auch schon fertig war, dann sozusagen auch dann Schlussstrich drunter gesetzt und gesagt, ja, also ich bin jetzt auch nicht mehr bereit. Also das Kapitel ist dann erledigt, es soll dann einen Neustart geben.
Es gibt aber auch bei der Abstimmung die ganz bewusste Entscheidung von Ihnen im Magazin, die Leistung eines kleineren Hauses hervorzuheben. Warum eigentlich und welches ist es denn in diesem Jahr geworden?
Ja, wichtig ist es uns, weil die Theaterlandschaft in Deutschland ja nicht deswegen so einzigartig ist, weil es in großen Städten große Häuser gibt, sondern weil es übers Land verteilt viele Stadttheater sind, die sehr professionell und sehr engagiert arbeiten. Und da ist in diesem Jahr, gibt es keinen eindeutigen Gewinner, es ist so eine ganze Liste an Theatern, zum Beispiel das ETA Hoffmann Theater in Bamberg mit dem neuen Intendanten John von Düffel. Das ist das Rheinische Landestheater in Neuss, das Theater Hagen, das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau, die im letzten Jahr da auch schon weit vorne waren. Und die haben es natürlich auch viel schwieriger wahrgenommen zu werden von der Kritik, weil jetzt nicht so viele freie Mitarbeiterinnen von uns in Zittau leben, sondern einige sind halt in Leipzig und einer ist in Chemnitz. Und die müssen das ja irgendwie dann auch auf den Schirm kriegen, dass da in Görlitz und Zittau interessantes Theater gemacht wird. Und das funktioniert aber. Also auch deswegen ist es so wichtig, dass wir eine große Zahl an Kritikerinnen haben, die da teilnehmen an unserer Umfrage. Mit den 61, das ist schon eine ganze Menge. Und das ist wichtig, weil wir dadurch wirklich einen großen Teil des Landes abdecken können. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass es jetzt total gerecht ist. Es hat natürlich immer eine gewisse Subjektivität, so eine Umfrage, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass sich große, wichtige Tendenzen und dass sich aber auch herausragende Leistungen dann schon widerspiegeln können.
Was sind denn die aktuelle Tendenzen, die Sie da beobachten? Was ja auch auffällig ist, dass Sie sehr stark aufs Kinder- und Jugendtheater schauen zum Beispiel. Ist das etwas, was vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Theater jetzt langsam wichtiger wird, so ein bisschen aus dem Schatten der großen Häuser auch raustritt?
Ja, das ist tatsächlich die stärkste Tendenz, die ich festgestellt habe bei der Auswertung der Umfrage. Das ist Kinder- und Jugendtheater bei den Kritikerinnen und Kritikern inzwischen viel höheren Stellenwert genießt, auch als noch vor einigen Jahren. Und da gibt es sehr viele Nennungen und sehr viel Interesse. Und da gibt es auch einen klaren Gewinner, Sergei Gössner, der Autor, hat 5 Nennungen insgesamt, 4 davon für eine Premiere Ich sehe was, was du nicht siehst, eine Uraufführung, die am Theater Aalen stattgefunden hat, was ja auch wieder zeigt, wie wichtig und wie erfolgreich kleine Theater arbeiten. Also Aalen ist ja eines der kleinsten Stadttheater Deutschlands und hat da im Kinder- und Jugendtheater vielleicht sogar die Referenzproduktion der Spielzeit produziert. Und das ist ja nicht nur engagiert und löblich, dass da was für Kinder- und Jugendtheater und Jugendliche gemacht wird, sondern das ist eine künstlerisch großartige Produktion und ein sehr starker Text. Und das ist sicher eine Tendenz im Theater, in der Theaterszene, dass das Kinder- und Jugendtheater stärker wahrgenommen wird. Wir haben ja auch im letzten Heft, also im Heft vor dieser Saisonbilanz, war das ja auch unser Schwerpunkt, Kinder- und Jugendtheater.
Sie haben jetzt schon die anderen Umfragen erwähnt. Ich würde es mal konkret machen. Theater Heute ist ja auch bald dran mit seiner Kritikerinnen-Umfrage. Und in der Wahrnehmung setzen die immer fest, wer das Theater des Jahres ist. Ja. Wurmt Sie das manchmal so ein bisschen, dass die Kollegen da von Theater Heute irgendwie die Bestenliste hervorbringen, über die immer alle sofort reden, obwohl sie ja in diesem Fall ja auch zuerst dran sind?
Ja, die Kollegen machen es aber auch schon länger als wir. Wir machen die noch gar nicht so lange, die Umfrage. Das wird ein Grund sein. Also ein entscheidender Unterschied ist sicher, dass Theater Heute ja im Grunde nur auf Schauspiel blickt und wir ja ein Mehrspartenblatt sind. Und das ist sozusagen Fluch und Segen unserer Arbeit, weil das natürlich viel schwieriger ist, dass wir da zuspitzen und einheitliche Trends erkennen, weil Musiktheater und Schauspiel und Tanz und Figurentheater, das sind ja zum Teil ganz unterschiedliche Sparten mit auch teilweise unterschiedlichen Trends. Und da ist es natürlich schwieriger, dann einen klaren Trend zu benennen für uns. Das ist eben, wenn man sich nur im Schauspiel bewegt, dann oder fast nur im Schauspiel, dann wesentlich einfacher. Also auch das zeigt natürlich, dass dieser klare Sieg der Münchner Kammerspiele mit den 13 Stimmen, das ist dann schon umso höher zu bewerten eigentlich. Also andererseits kommt dann auf den nächsten Plätzen, wenn man die Gesamtnennung nimmt, kommen die Theater Chemnitz, also ein Mehrspartenhaus. Und an Position 3 kommt dann mit 9 Nennungen die Oper Dortmund, was dann ja auch ein starkes Zeichen ist, dass ein Opernhaus so weit vorne ist insgesamt.
Sie haben es ja schon gesagt und auch in Ihrem Einleitungstext im Magazin geschrieben, es wird ja auch immer schwieriger, KritikerInnen dafür zu engagieren, dass sie sich einen bundesweiten Überblick verschaffen, das auch zu bezahlen, dass sie reisen können. Was glauben Sie, wird es diese Bestenlisten noch lange geben? Wie sehen Sie da die Zukunft auch für, ja, im Grunde genommen den gesamten Berufsstand, der dahinter steht?
Es ist eine schwierige Situation und das beschreibe ich ja auch. Es ist eine deutliche ökonomische Krise der Theaterkritik. Ich meine, das merken wir auch ständig im Kontakt mit den freien Autorinnen und Autoren, dass sie weniger sehen und dass sie weniger Aufträge bekommen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir den Kontakt halten und versuchen, ich meine, wir können natürlich auch nur sehr begrenzt Aufträge vergeben, aber es ist Wir versuchen unseren Teil zu leisten, dass wir zuverlässige Partner bleiben. Und es wäre sehr wichtig, dass wir es schaffen, dass die Kulturlandschaft es schafft, weiterhin professionelle Theaterkritik in der Breite zu haben.
Detlef Bauer, Chefredakteur der Deutschen Bühne. Die Ergebnisse der KritikerInnen-Umfrage finden Sie online und im aktuellen Heft. Herr Bauer, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Nächste Woche eröffnet das Kunstfest Weimar mit seiner aktuellen Ausgabe unter neuer Leitung. 1990 wurde es gegründet mit dem Schwerpunkt, die Klassiker neu zu beleben. Längst ist es zu einem Festival aktueller internationaler Kunst geworden. Zeigt Theater, Tanz, Performances, Musik, Film und bildende Kunst in diesem Jahr bis Anfang September. Über die Herausforderungen des Neuanfangs kann ich jetzt sprechen mit Katharina Germo. Sie ist Dramaturgin, unter anderem war sie am Fabriktheater Zürich beschäftigt und ist jetzt Co-Leiterin des Kunstfests Weimar. Schönen guten Tag, Frau Germo.
Guten Tag.
Frau Germo, ich habe es gesagt, Sie sind die Co-Leiterin neben Juliane Hahn, die nun aber gerade vor dem Beginn ihrer ersten gemeinsamen Ausgabe in Elternzeit ist, also nicht vor Ort direkt mit dabei. Das klingt nach einer ganz besonderen Herausforderung. Wie funktioniert das gerade?
Genau, also so ein Neuanfang bei so einem Festival ist natürlich immer eine große Herausforderung und da muss man sich ja immer in neuen Konstellationen erstmal zurechtfinden und rausfinden, wie war es bisher, wie wollen wir es jetzt machen, und da ist es vielleicht gar nicht der schlechteste Zeitpunkt für so eine dann noch zusätzliche Herausforderung. Im Moment ist das so, dass wir uns viel informell rückbesprechen zu größeren Entscheidungen und wir sowieso unterschiedliche Aufgaben haben, also ich eigentlich stärker die Programmdramaturgie gemeinsam auch mit einer freischaffenden Kollegin Maria Rösler übernehme und Juliane in der operativen quasi so auch die Geschäftsführung, Gesamtproduktionsleitung inne hätte. Und da haben wir im Moment eine Vertretung, die das wunderbar übernimmt. Genau, und so ist das einfach permanent im Wandel. Aber natürlich ist es trotzdem eine Herausforderung. Aber ich glaube, das wäre es eh. Das ist ja so ein erstes Mal einfach immer.
Dann sprechen wir mal über das erste Mal, über dieses Festival. Nächste Woche geht's los, wie immer mit einem großen Spektakel. In diesem Fall setzen Sie auf einen Zirkus, der das Publikum begrüßt. Wie und wo wird das stattfinden?
Genau, das Stück Roseo der zeitgenössischen Zirkuskompanie Graziell, also auf Deutsch Wolkenkratzer, findet im Weimarer Ilmpark statt. Also wir gehen dieses Jahr in den Park, ein Ort, der natürlich auch in der Freizeit von vielen Menschen in Weimar sehr beliebt ist und jetzt aber durch diese Performance wirklich nochmal völlig anders wahrzunehmen ist. Also da haben wir drei ArtistInnen, die in der Luft, ich will jetzt gar nicht so in die technischen Details gehen, weil das entzaubert vielleicht auch ein bisschen, aber eigentlich über den Köpfen des Publikums sich bewegen. Das begleitet wird das Ganze von einem sehr atmosphärischen, einnehmenden Live-Soundtrack. Und wir fanden das einfach eine gute Geste, um unser erstes Kunstfest einzuleiten. Natürlich auch die Türen aufzumachen, also im Park, der hat natürlich keine Türen, aber eben draußen zu sein, für alle offen zu sein, alle können kommen, man braucht kein Ticket. Und auch mit der Kunst tatsächlich zu beginnen, die ganzen repräsentativen Reden, die schließen wir dann an. Damit drehen wir auch ein bisschen was um, was man normalerweise vielleicht nicht so kennt. Aber wir fanden es ganz wichtig, dass die Kunst, die zeitgenössische Kunst, das Erste ist, was stattfindet.
Sie haben auch gesagt im Vorfeld, es geht Ihnen ums Zusammentreffen von unterschiedlichen Menschen, also zum Beispiel jetzt in diesem Park. Wen sprechen Sie denn grundsätzlich mit Ihrem Programm an? Sind das unterschiedliche Zielgruppen?
Absolut. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich versuchen, ein Programm zusammenzustellen, das einzelne Formate beinhaltet, die an sich natürlich schon sich an verschiedene Zielgruppen richten. Und damit meine ich unterschiedliche Generationen. Damit meine ich Menschen, die es gewöhnt sind, ins Theater zu gehen, aber auch Menschen, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit zeitgenössischer Kunst hatten. Damit meine ich aber auch Menschen, die vielleicht unterschiedliche Zugangsbarrieren erfahren, wenn sie Kunst und Kultur wahrnehmen wollen. Also auch zum Beispiel taube Menschen, die darauf angewiesen sind, dass etwas in Gebärdensprache übersetzt wird. Das sind jetzt nur verschiedene Beispiele. Also Menschen sind ja einfach sehr unterschiedlich und wir versuchen mit dem Festival in der Ansprache einerseits ja uns sehr, sehr zu öffnen, aber auch natürlich durch verschiedene Programmschienen oder Programmteile unterschiedliche Menschen anzusprechen und auch durch Kooperationen mit verschiedenen AkteurInnen in der Stadt Weimar oder in der Region in Thüringen auch ja, neue Menschen kennenzulernen.
Sie haben auch von einem Panorama ostdeutscher Erzählungen gesprochen. Sie selbst sind in Halle geboren. Wie wichtig ist gerade im Augenblick für Sie auch die Beschäftigung mit ostdeutscher Identität?
Also für mich persönlich ist es natürlich einfach gerade ein Thema, weil ich jetzt auch nach 10 Jahren Schweiz wieder quasi nach Mitteldeutschland zurückgekommen bin und merke, das ist eben schon ein Unterschied. Und da gibt es ganz viele Dinge, die ich hier erlebe oder die ich hier wahrnehme, wo ich auch vielleicht im Nachhinein nochmal merke, wie prägend diese Sozialisierung dann auch doch ist. Und gleichzeitig ist es ja auch einfach politisch gerade ein wichtiges Thema, anhand dessen sich sehr viel, naja, manchmal vielleicht auch versucht wird zu erklären. Vielleicht ist es auch manchmal doch weit hergeholt und manchmal hat es vielleicht doch auch einen wahren Kern. Und insofern spielt das für mich hier in Weimar und auch für uns als Kunstfest oder als Kulturmachende in Weimar, in Thüringen, eine wichtige Rolle.
Und kann man das auf einzelne Projekte beziehen? Also wie diese ostdeutschen Perspektiven dann auch verhandelt werden? Können Sie da ein Beispiel geben?
Genau, da gibt es verschiedene Dinge, die jetzt auch im diesjährigen Kunstfest passieren werden. Vielleicht ein Beispiel, was ich mal machen kann, ist, dass die Perspektiven von ehemaligen VertragsarbeiterInnen eine wichtige Rolle spielen in verschiedenen künstlerischen Veranstaltungen, die im diesjährigen Kunstfest stattfinden werden. Zum einen werden wir eine Ausstellung haben, See My Story von Sabine Felber, wo sogenannte kollaborative Porträts mit ehemaligen Vertragsarbeitenden zu erleben, zu sehen sein werden. Gleichzeitig haben wir einen Stadtspaziergang im Programm, der sich auf die Spuren der Vertragsarbeitenden begibt in Weimar. Und zum anderen wird es auch noch einen Film geben, einen Dokufilm über eine Familie eigentlich und also auch quasi zwei Generationen, die aufgrund dieser VertragsarbeiterInnen-Biografie auch eine Erfahrung von Zerrissenheit erlebt haben. Und das sind eigentlich wie so verschiedene künstlerische oder formale Zugänge zu dieser Thematik. Und auch das ist ja Teil ostdeutscher Geschichte.
Ein anderer wichtiger Aspekt beim Kunstfest Weimar ist ja die Erinnerungs- und Gedenkkultur. Lange gab es das Buchenwald-Konzert. Sie gehen jetzt andere Wege. Wie sehen die aus? Wie sieht Ihre Beschäftigung mit diesem Thema aus?
Ja, also zum einen widmen wir uns am 6.9., auch aus anderen Gründen ein wichtiger Tag, da findet ja auch die Wahl in Sachsen-Anhalt statt, unter dem Titel Gemeinsam Gegenwart Gedenken. Dort gibt es verschiedene Angebote, auch partizipative Angebote, 2 Workshops, ein eher musikalischer, ein eher gesprächsbasierter Workshop, ein Podiumsgespräch mit Jens Christian Wagner von der Gedenkstätte Buchenwald Mittelbau Dora und mit Noah HK, auch zur Frage der Gleichzeitigkeit und der pluralen Erinnerungsarbeit. Und das ist für uns ein Weg, um uns der Frage nach der Erinnerungsarbeit zu widmen und das tatsächlich auch als Frage zu tun. Also gar nicht mit Antworten, mit großen Gesten da aufzutreten, sondern wirklich auch erstmal ein Angebot zu machen, sich zu fragen, wie geht das in Zukunft? Und was sind auch die Herausforderungen natürlich? Und da mit Menschen aus der Bildungsarbeit, aber eben auch mit ExpertInnen und auch einfach mit allen Interessierten ins Gespräch zu kommen oder eben auch in eine gemeinsame Praxis. Das ist eine Strategie oder ein Weg, den wir da gewählt haben. Und zum anderen gibt es einfach verschiedene künstlerische Arbeiten, die sich mit Erinnerungskultur natürlich beschäftigen. Also wir haben zum Beispiel 3 aktuelle Theaterarbeiten, die sich auch mit kollektiven Gedächtnisprozessen und kollektiver Geschichte beschäftigen und sich da auch der Frage stellen, also Geschichte wird ja im Nachhinein geschrieben und welche Rolle da natürlich auch Machtpolitik dabei spielt, was und wie erinnert wird. Und das ist eigentlich in den 3 Theatergastspielen von Prodromos Tsinikoris und Lina Majdalanien, Rabi Mroué und auch Nicoleta Isinenko ein großes Thema, wo sie das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven verhandeln. Und das sind eigentlich verschiedene Zugänge zu der Frage nach Erinnerungen, die wir im Rahmen des diesjährigen Kunstfestprogramms wählen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir in den kommenden Jahren auch weiterentwickeln oder weiter verfolgen wollen.
Jetzt haben Sie schon einige Beispiele genannt von Arbeiten, die zu sehen sein werden, von Stücken, die zu sehen sein werden. Jetzt mal allgemeiner gefragt, jetzt, wenn es nächste Woche losgeht, worauf freuen Sie sich besonders und was wünschen Sie sich für diese erste Ausgabe des Kunstfests Weimar unter Ihrer Leitung?
Ich freue mich besonders darauf, dass, wie wir das am Anfang schon kurz gesagt haben, dass sehr verschiedene Menschen zusammenkommen. Ich freue mich sehr auf die eine Eröffnungsproduktion Soundtrack for Midnight Tamuro, was für uns wirklich auch ein Ausnahmeprojekt ist, wo wir auch sehr gespannt sind, wie das am Ende funktioniert, wo Masamitsu Araki, ein Soundkünstler aus Japan, eine Komposition geschrieben hat für die High-End-Soundanlagen von Fahrzeugen. Und da merkt man schon, okay, hier kommen sehr verschiedene Aspekte zusammen. Das Ganze machen wir nicht in Weimar, sondern in Apolda. Und das ist für mich auch einfach ein großes Highlight, weil wir da an einen Ort gehen, der normalerweise nicht von solchen Institutionen wie dem Kunstfest Weimar so ins Zentrum gestellt wird. Und das ist für mich einfach ein großer Wunsch, dass man natürlich auch rauskommt aus dieser Stadt mal und in Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Orten trifft. Und ansonsten, ich glaube, ich wünsche mir, dass die Leute neugierig bleiben auf das, was wir hier versuchen, dass sie Lust haben auf neue Perspektiven, neue Stimmen, auch teilweise jüngere Stimmen, die vielleicht noch nicht so etabliert und weltbekannt sind und trotzdem ganz viel oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ganz viel Spannendes zu erzählen haben. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für dieses Kunstfest.
Die Dramaturgin und Co-Festivalleiterin Katharina Germo, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, ich bedanke mich.
Und nächsten Freitag geht's dann los beim Kunstfest Weimar. Wir berichten dann am Abend in unserem Kulturmagazin Fazit vom Eröffnungstag. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin Chidem Teke für uns.
Meine geniale Stelle im Theater, schon urlange her, und zwar war das ein Gastspiel von René Polisch und Konsorten in Rotterdam, als ich noch in Holland gelebt habe. Und das Stück hatte irgendwie, glaube ich, einen französischen Namen, Rémy Martin oder weiß ich nicht. Und da fiel immer dieser Satz, das Leben der anderen. Was könnte das sein? Und die haben sich einfach die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt und sich diese Frage gefragt, das Leben der anderen, was könnte das sein? Und Martin Wuttke ist unter anderem zwischendurch als Tapete aufgetreten. Und das war die genialste und lustigste und tiefsinnigste Tapete, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Wie sah das aus? Also da war so ein Raum. Da war eine bestimmte Art der Tapete und der Martin Wuttke hatte so einen Anzug an, wo die eine Seite des Kostüms war eben genau in dem gleichen Muster wie die Tapete und die andere Seite nicht. Und dann hat er immer so geschnipst. Und dann, wenn er geschnipst hat, dann wurde der auf einmal zu dieser Tapete und dann hat er wieder geschnipst. Und dann war der irgendwie wieder ein anderes Wesen oder ein Mensch oder sowas. Und ja, ich fand das genial. Das hat echt transzendiert, meiner Meinung nach.
Die Schauspielerin Chidem Teke über René Polischs L'Affaire Martin. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.